ARD.
MDR Klassik, die Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen und frohe Ostern wünschen wir. Wir präsentieren Ihnen heute im Podcast als neue Folge eine Kantate, die Johann Sebastian Bach während seiner Zeit als Hofkapellmeister in Köthen komponiert hat. Der Himmel dacht auf Anhalts Ruhm und Glück. Ab heute gehen wir mit unserem Podcast für einige Folgen mal nach Köthen, wo Bach reichlich 5 Jahre als Hofkapellmeister des Fürsten Leopold tätig war. Dass wir diese Köthener Jahre von Bach kaum erwähnt haben in den bisher 222 Folgen, das liegt daran, dass Bach dort keine geistlichen Kantaten komponiert hat. Michael, warum eigentlich?
Ja, lieber Bernhard, das hängt damit zusammen, dass eben das anhaltische Gebiet nicht lutheranisch war, sondern das war calvinistisch geprägt. Und die Calvinisten haben vielleicht auch Musik gemocht, aber anders als Luther haben sie nicht gesagt, das ist eine göttliche Kunst und die muss deswegen den Gottesdienst bereichern, sondern sie haben versucht, ihre Gottesdienste aufs Wort zu fokussieren, möglichst schmucklos zu gestalten. Und deswegen hat die Kirchenmusik dort nie eine große Rolle gespielt. Man kann sogar jetzt noch weitergehen. An diesem anhaltinischen Hof Köthen, wo es eben das Schloss gibt, gibt es natürlich auch eine Schlosskapelle, aber die ist überhaupt nicht so prunkvoll, wie wir das von irgendwelchen lutherisch geprägten Höfen kennen. Das ist ein tatsächlich relativ kleiner, schmuckloser Raum, wo Bach auch mit der Hofkapelle praktisch nichts zu tun hatte. Deswegen ist er auch sonntags dann eben nicht in die Schlosskapelle gegangen, obwohl da auch eine kleine Orgel jetzt gewesen wäre, sondern er als Lutheraner ging in die sogenannte Agneskirche. Und diese Agneskirche, die gab es noch gar nicht so lang, sondern die ist im Grunde zustande gekommen durch eine Art Unfall. Also der calvinistische Fürst Emanuel Lebrecht von Anhalt-Köthen, der Vater von unserem Leopold, der hat eine Lutheranerin geheiratet und sie war praktisch nicht auf diesem Level Fürstin, sondern es war richtig eine Liebesheirat. Also sie war praktisch anhaltinischer Landadel, Gisela Agnes von Rath, die aber eben tatsächlich lutheranisch war. Und kaum war sie dann eben die Fürstin, hat sie diese lutherische Kirche, die dann auch ihren Namen bekommen hat, Agneskirche, installiert. Deswegen gab es dann eben ab dem frühen 18. Jahrhundert lutherische Gottesdienste. Und Bach ist eben sonntags in diese Kirche gegangen, ist dort zum Abendmahl gegangen, hat dort seine Kinder getauft und hat vielleicht auch dort musiziert. Allerdings dann auch nicht mit der gesamten Hofkapelle. Aber das Gute war vielleicht, jetzt mal positiv formuliert, die Hofkapelle hatte, wenn die Gottesdienstzeit am Köthener Hof war, wegen des calvinistischen Hintergrunds schlichtweg frei.
Aber dennoch hat ja Bach in Köthen auch Kantaten komponiert, allerdings keine geistlichen, sondern weltliche Kantaten. Wann und wo wurden die denn aufgeführt?
Na, immer dann, wenn es was zu feiern gab.
Und das ist ein bisschen allgemein jetzt.
Ja, na, also wahrscheinlich gab es wirklich sehr viel Tafelmusik und wurden auch manchmal Anlässe erfunden, keine Ahnung, eine Jagd oder sonst was, um vielleicht auch mal das eine oder andere Gelegenheit auch Vokalwerk aufzuführen. Da ist allerdings fast nichts dokumentiert. Was aber dokumentiert ist, ist immer wenn der Fürst Geburtstag hatte oder wenn das neue Jahr begrüßt werden sollte, stand die Hofkapelle dabei und hat eine Glückwunschmusik dargeboten, um einerseits dem Fürsten alles Gute zu wünschen und zum anderen um dem gesamten Hof für das neue Jahr glücklichen Beistand zu wünschen.
Ja, wenn man das mal hochrechnet, bei reichlich 5 Dienstjahren wären das mindestens 10 Kantaten. Aber da sind ja nur sehr wenige überhaupt original erhalten. Und wenn, dann können wir die meisten nur über Parodien rausfinden. Wie sieht das mit den Quellen aus? Warum haben wir so wenig aus Köthen?
Naja, das hängt sicherlich damit zusammen, dass es im wahrsten Sinne des Wortes eben Gelegenheitsmusiken waren. Also wir wollen ja jetzt, glaube ich, insgesamt 3 weltliche Köthener Kantaten durchsprechen und wir werden ziemlich schnell feststellen, die Texte sind einfach nur ultimative Lobhudeleien. Also sagen wir mal so, der inhaltliche Faktor ist nicht gar zu ausgeprägt.
Ja. Das hast du sehr schön diplomatisch ausgedrückt.
Man konnte jetzt diese Texte nicht ohne weiteres nochmal ein zweites Mal aufführen. Also vielleicht am Köthner Hof, aber für Bach als Thomaskantor waren sie wertlos, die Texte. Nicht aber die Musik. Und wir wissen eben, Bach hat nicht zuletzt deswegen das sogenannte Parodieverfahren angewendet, um einfach diese Köthner-Musik nicht ewig in seinen Regalen versauern zu lassen, sondern hat jetzt eben neue Texte drunter gelegt. Also wir wissen von einer knappen Handvoll Köthner-Kantaten, dass sie sich mittelbar dadurch erhalten haben, dass sie Bach in Leipzig in geistliche Kantaten umgewandelt hat, also einen neuen Text drunter geschrieben hat. Manchmal konnte man sich das einfach erschließen, indem die Bachforschung ihre Arbeit getan hat, also systematisch überlieferte Textbücher zu Köthner Huldigungsmusiken sich angeschaut hat und analysiert hat, wie da der Sprachrhythmus ist, die Reimschemen, und geschaut hat, taucht das vielleicht in Leipziger Kantaten so wieder auf, sind die Texte kompatibel? Und sie konnte das deswegen mit Fug und Recht machen, die Bachforschung, weil wir tatsächlich in ein, zwei Fällen ganz klar belegt haben, durch die überlieferten Dokumente, Bach ist genauso vorgegangen. Das berühmteste Beispiel ist durch Lauchz der Leopold, diese auch Geburtstagskantate für den Fürsten. Da ist in der originalen Partitur von Bach sowohl der Originaltext unterlegt, nur in Nummer 1 allerdings, und unten drunter dann der neue geistliche Text der Leipziger Zeit.
Also erhöhtes, da hat man Fleisch und Blut.
Sehr gut, du kennst deinen Bach. Ja? Und manchmal ist er sogar so weit gegangen, dass er zwar in Leipzig einen neuen Text hat entwerfen lassen, und den haben dann natürlich seine Sängerknaben, die Thomane, in die Hand bekommen, aber teilweise haben die Musiker dann noch aus den alten Köthner Stimmen musiziert, weil die Noten blieben ja die gleichen. Und solange nicht gesungen wurde, konnte man das machen. Also nochmal kurz zusammengefasst, in ein paar Fällen haben wir es ganz klar dokumentiert, dass Bach so vorgegangen ist. In anderen haben wir es uns erschlossen über die strukturellen Parallelen in Köthner Texten und Leipziger geistlichen Kantaten.
Wir kommen heute zu dieser Kantate Der Himmel dacht auf Anhalts Ruhm und Glück. Was war da der Anlass? Und sofern man das überhaupt sagen kann, worum geht es in dieser Kantate?
Ja, also Christian Friedrich Hunold, berühmter Barockdichter, der zu der Zeit in Halle lebte, der hatte im Jahr 1719 eben eine Gedichtsammlung herausgegeben mit dem Titel Auserlesene, teils noch nie gedruckte Gedichte. Und da tauchen tatsächlich mehrere Texte auf zu Geburtstagskantaten für Fürst Leopold. Und hier unser Kantatentext, das frohlockende Anhalt, als der durchlauchtigste Fürst Leopold den höchst erfreulichen Geburtstag bei des ganzen Fürstentums blühenden Wohlstand beging. Datieren lässt sich das Ganze auf das Jahr 1718, auf den Geburtstag des Fürsten. Der wurde gefeiert am 10. Dezember. Wobei man dazu sagen muss, also die Spitzfindigen unter Ihnen, die jetzt bei Wikipedia gucken, werden feststellen, dass der ja eigentlich Geburtstag gehabt hat am 29. November 1694. Also damit können wir jetzt mal rechnen. Der gute Fürst, der 9 Jahre jünger war als Bach, ist also im Jahr 1718 24 Jahre alt geworden. Ganz genau. Aber warum feiert er jetzt seinen Geburtstag, obwohl er am 29. November 94 geboren ist, am 10. Dezember 24 Jahre nach der Geburt? Ganz einfach, weil im Jahr 1700 die protestantischen Reichsstände beschlossen haben, sich jetzt endlich mal an den gregorianischen Kalender, der in den katholischen Reichsständen schon längst galt, anzuschließen. Ja. Und deswegen haben sie einfach vom 19. Februar 1700 die folgenden 10 Tage ausfallen lassen. Also sind direkt auf den 1. März gesprungen. Und auf diese Weise hat man ja praktisch ein paar Tage also tatsächlich weggelassen. Und hier in dem Fall sehen wir, dass also der Fürst Leopold so damit umgegangen ist, dass er ab da seinen Geburtstag umdatiert hat. Also hat praktisch diese fehlenden Tage hinzugerechnet und deswegen ab jetzt im 18. Jahrhundert am 10. Dezember gefeiert.
Da haben wir die Sache mit dem Geburtstag mal geklärt. Und worum geht's in diesem Stück eigentlich?
Es ist eine ultimative Lobhudelei auf den Leopold, vorgetragen von zwei allegorischen Figuren. Und zwar von der Glückseligkeit und der Fama. Die Fama ist die Göttin des Ruhmes. Und deswegen heißt es auch gleich zu Beginn im Rezitativ der Glückseligkeit: Der Himmel dacht auf Anhalts Ruhm und Glück, so ward Fürst Leopold geboren. Das Land gedenkt an diese Zeit zurück und hat sie sich zum Jubelfest erkoren. Und jetzt wird wirklich eine halbe Stunde lang von Fama und von Glückseligkeit abwechselnd gejubelt, und es wird eigentlich wirklich nur gejubelt. Es gibt ja keine große Dramatik, deswegen sind die Arien auch alle, sagen wir mal, eher beschwingt. Drama, Fehlanzeige.
Mhm. Die Partitur, das haben wir schon anklingen lassen, ist nicht erhalten, aber die Musik doch zu einem Großteil sehr, sehr wahrscheinlich rekonstruierbar. Mhm. Wo finden wir die?
Na, da hat tatsächlich die Bach-Forschung ganze Arbeit geleistet und einfach festgestellt, dass der Bach in seinem ersten Leipziger Jahr, als er müde und kaputt von der Uraufführung der Johannespassion am Karfreitag 1724 war, offenbar beschlossen hat, in Sachen Ostern schalte ich jetzt mal einen Gang zurück und stelle mindestens zwei Kantaten her auf der Basis tatsächlich von Parodiepraxis. Er hat sich da zwei Köthner Huldigungsmusiken für den Ostermontag tatsächlich die unsrige genommen und sie umgewandelt in die Kantate Erfreut euch ihr Herzen, die wir alle sehr mögen. Und er hat sie auf den Kopf gestellt, weil dieses Erfreut euch ihr Herzen, der wunderbare Eingangschor dieser Osterkantate, ist der Schlusschor unserer Huldigungsmusik gewesen. Da heißt es nämlich, es strahle die Sonne, es lache die Wonne. Ist auch der anspruchsvollste Ensemblesatz in dieser Kantate, steht da am Schluss.
Ganz schön
und dann
auch,
eben in der Ostermusik ganz an den Anfang gesetzt.
Wollen wir mal drei musikalische Stellen dieser Kantate kurz vorstellen, etwas genauer. Wie gesagt, auf den Inhalt gehen wir hier nicht weiter ein, das bringt nicht viel, aber ich kann sagen, es singt gleich die Glückseligkeit.
Ja, trage dir Lüfte den Jubel von hin, bringe dem Himmel unsterbliches Lob. Leopold lebet, in welchem wir leben, Leopold herrschet, dem Himmel ergeben, welcher den göttlichen Prinzen erhob. Traget ihr Lüfte den Jubel von hin, bringet dem Himmel unsterbliches Lob. Also jetzt wird sozusagen erstmal der Himmel und der liebe Gott und all die glücklichen Fügungen, die werden gelobt, denen wird gratuliert dafür, dass das Land diesen Leopold hat. Deswegen ist natürlich klar, Bach musste jetzt eine Musik komponieren, deren Melodien immer Richtung Himmel, also nach oben streben. Eine wahnsinnig beschwingte Musik, virtuos, zeigt auch die ganze Kantate übrigens, was für erlesene Kräfte da in dieser Hofkapelle ihr Werk taten. Also das ist gute Laune Musik im allerbesten Sinne.
Ja, das ist also eine Arie, die Glückseligkeit singt. Ich meine, das kann ja auch nur schön klingen. Und wir ergänzen mal noch ein Duett in dieser Kantate. Und das ist nicht nur ein Duett, sondern es ist auch ein Violinsolo dabei. Also praktisch drei Solostimmen, die da miteinander agieren.
Ja, das ist vielleicht der Höhepunkt in Sachen, glaube ich, auch musikalischer Textausdeutung in dieser ganzen Kantate. Die Fama singt, ich weiche nun, ich will der Erden sagen, nur Tugend kann Glückseligkeit erjagen. Und dann singt die Glückseligkeit parallel übrigens dann in Bachs Vertonung, ich weiche nicht, du sollst der Erden sagen, nur Tugend kann der Landeswohl erjagen. Und dann Fama wieder, dir Anhalt sei der Himmel hold, ich will den teuren Leopold mit Ruhm auf meinen Flügeln tragen. Und die Glückseligkeit parallel, mir Anhalt bleibt der Himmel hold und wird den teuren Leopold mit Ruhm auf Adlersflügeln tragen. Schwere, aber doch wieder sehr positive Worte. Bach komponiert ein Duett und die beiden, die Fama und die Glückseligkeit, singen gleichzeitig, aber eigentlich sehr gegensätzliche Aussagen. Ja, Fama singt, ich weiche nun, während Glückseligkeit singt, ich weiche nicht. Und da kriegt das der Bach ganz herrlich hin, indem tatsächlich die Fama in kleinen Notenwerten, also in Koloratoren dieses Weichen darstellt, während die Glückseligkeit wirklich auf einer Note deklamierend, ich weiche nicht, einfach diese Beständigkeit ganz wunderbar präsentiert. Ich finde das so ein bisschen eine Parallele zu Et in Unum. Ja, aus der H-Moll-Messe, wo ja auch im Grunde diese Gegensätzlichkeit dargestellt wird, da zweimal mit der gleichen Melodie nur durch unterschiedliche Artikulationen die Gegensätzlichkeit von Vater und Sohn dargestellt wird. Aber hier einfach wirklich maximal gegensätzliche Melodien, die doch ein großes Ganzes bilden. Hören wir gleich rein, aber sofort fällt auf, das begleitende Instrument hat die Meisterarbeit, nämlich die Solovioline. Irre virtuos, das wirkt wie so eine Art Solosonate für Violine und das muss natürlich der Konzertmeister gespielt haben. Und der Konzertmeister der Hofkapelle, das war ein ganz exzellenter Geiger, Josef Spies, Der gehörte zu den Musikern, die der Leopold aus Berlin nach Köthen gelockt hatte. Dort wurde ja die Hofkapelle aufgelöst und der Spieß gehörte dort wirklich zu den besten Geigern. Der war jetzt also der erste Geiger in Bachs Kapelle. Und der muss echt was drauf gehabt haben. Ich bin mir sicher, das war auch derjenige, der den Bach animiert hat, seine Sonaten und Partiten für Violine Solo zu schreiben. Vielleicht auch die Violinkonzerte, die auch in die Köthner Zeit gehören. Die beiden haben sich prächtig vertragen. Der Bach hat noch von Leipzig aus, ich glaube 1728, Pate gestanden bei einem Kind von Spieß. Also sie waren wirklich gut befreundet. Mhm. Und dieses Stück hat er auch ihm auf den Leib geschrieben. Also das ist der eigentliche Star, während die beiden Sänger da ganz wunderbar eben diese gegensätzlichen Aussagen in wirklich maximal gegensätzlichen Melodien ausdrücken und doch die Arie ein großes Ganzes bildet. Das Meisterwerk innerhalb unserer Kantate.
Ein Duett plus Violinsolo, eine Hommage an Josef Spieß, den wir auf diese Weise endlich auch mal gewürdigt haben. Es gibt ganz wenig nur von ihm überlieferte Kompositionen, aber das, was wir haben, das klingt eigentlich genauso gut wie Vivaldi, finde ich. Mhm. Also, Josef Spieß, Konzertmeister in Köthen unter Johann Sebastian Bach. Ja, und du hast ihn schon erwähnt, den Schlusschor, der dann in der Osterkantate der Eingangschor wird, ein ziemlich großdimensioniertes Stück. Das ging dann wahrscheinlich übergleich in den Ball, der danach stattfand. Oder so stelle ich mir es vor.
Also ich glaube, dass du da auf dem richtigen Weg bist. Also wir müssen davon ausgehen, dass jetzt in diesen Texten, wo wirklich echt nicht viel passiert, es wird einfach gelobpreist. Klar gibt es so ein bisschen Anspielungen auf antike Figuren. Viele, viele Analogien werden gebildet, aber letztlich loben bis der Arzt kommt sozusagen, dass diese Darbietung inszeniert wurden. Also, dass man da vielleicht eine tolle Bühne gebaut hat. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Tanz eine Rolle gespielt hat. Der Leopold, der war in jungen Jahren in Berlin an der Ritterakademie gewesen. Dort wurde er ausgebildet und da war er auch sehr eifrig tatsächlich im Tanzen. Ist es sogar belegt, dass er mal, ich glaube im Jahr 1710, bei einer großen Opernaufführung am Berliner Hof einer der Balletttänzer gewesen ist.
Also ein kleiner Sonnenkönig. Ne?
Ein kleiner Sonnenkönig. Der auch übrigens toll musizieren konnte. Er liebte ja Musik auch göttisch. Er spielte, glaube ich, Geige und womöglich auch Gambe. Jedenfalls könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass dieser überdimensionierte Schlusschor, der 8-9 Minuten dauert, entweder mit Tanz schon verbunden war oder dann direkt noch in ein Ballett mündete, das jetzt vielleicht dann nicht in Noten überliefert ist. Es ist grandiose Musik. Also es strahle die Sonne, es lache die Wonne. Grand Finale. Und ich würde sagen, also das ist total für mich äquivalent zu der Köthner Instrumentalmusik, die wir alle lieben abgöttisch, den brandenburgischen Konzerten. Es ist eigentlich wie ein großer brandenburgischer Konzertsatz, nur dass dazu noch gesungen wird. Frisch, abwechslungsreich, zupackend, grandios.
Ja, das ist also der Schlusschor der Kantate Der Himmel dacht auf Anhalts Ruhm und Glück von Johann Sebastian Bach 1718, komponiert zum Geburtstag von Fürst Leopold zum 24. Ja, manche kriegen da heute, weiß nicht, was man da heute geschenkt kriegt, der bekam halt eine Kantate. Oh. Was mich jetzt wundert, wenn ich diesen Abschlusschor, diese Opulenz höre, das Stück beginnt mit einem Rezitativ. Kann das sein oder fehlt uns da vielleicht irgendwie ein instrumentales Vorspiel? Das würde doch besser passen.
Also, was ich vorhin vergessen hatte zu erwähnen, Es fehlt uns ohnehin ein bisschen was in dieser Kantate. Es lässt sich vieles rekonstruieren über diese Parodieverhältnisse, aber die Sätze 5, 6 und 7, die lassen sich nicht anhand von Bachs Noten erschließen. Also in der Einspielung, die wir heute hören, die Alexander Krystulik mit der mitteldeutschen Hofmusik vorgelegt hat, die musste sich dieser Herausforderung stellen. Krystulik hat hier an dieser Stelle einfach selbst rekonstruiert, sprich auch komponiert, also weil da schlichtweg was weggekommen ist. Nun ist es tatsächlich vielen dieser weltlichen Küttner-Huldigungsmusiken eigen, dass sie eben nicht mit einem großen Eingangschor beginnen, sondern einfach nur mit dem Rezitativ. Wir kennen das schon auch aus der Jagdkantate, die Bach 1713 für den Waisenhälserhof komponiert hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Stücke so unspektakulär begannen. Und vielleicht, jetzt wieder Stichwort inszenierte Darbietung, müssen wir uns das Ganze ja auch vorstellen, dass so eine Kantate immer aus einem Musizieren der Hofkapelle heraus erwächst. Wir haben vielleicht eine Tafelmusiksituation, es wird eine Ouvertüre, die es ohnehin schon gibt, aufgeführt. Aber plötzlich ist ein Satz zu Ende und ein Rezitativ setzt ein. Und jetzt wird plötzlich daraus eine Kantate. Es kann jetzt sein, dass Bach schlichtweg irgendwie ein Musikstück genommen hat, was er im Repertoire hat. Vielleicht einen Satz der Brandenburgischen Konzerte. Vielleicht auch erste, dritte Orchester-Suites sollen ja auch in Köthen schon entstanden sein. Vielleicht eben da eines dieser Stücke genommen und es an den Anfang gestellt. Eine ganz interessante Hypothese, die ich mal gelesen habe, finde ich auch nicht ganz unwahrscheinlich, hat John L. Gardner nochmal geliefert. Er sagt, dass aus seiner Sicht die Sinfonia aus der Kantate 42 am Abend aber desselbigen Sabbats, hat Bach, glaube ich, 1725 aufgeführt, die würde aus seiner Sicht von dem ganzen Gestus am besten zu diesem Text hier passen, zu diesem Geburtstagskantatentext. Und tatsächlich geht man auch da davon aus, dass es ein älteres Stück ist, das vielleicht aus der Köthner Zeit herrührt. Also vielleicht ist diese Sinfonia der eigentliche Beginn unserer Kantate gewesen. Wir wissen es nicht. Ich würde nur einfach mal festhalten, wenn man diese Stücke heute aufführt, sei es die Jagdkantate oder sei es jetzt diese Geburtstagskantate BWV 66a, der Himmel dacht auf Anhalts Ruhm und Glück, man ist immer gut beraten, vorn dran ein Instrumentalstück zu setzen.
MDR Klassik.